Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des spielenden Klassenzimmers. Heute zu Gast Ellen Bechtluft. Hallo Ellen, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke, dass ich da sein darf.
Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Ich bin Ellen Bechtluft, komme aus dem Emsland, bin Mutter und Lehrerin und unterrichte aktuell die Fächer Deutsch und darstellendes Spiel an einem Gymnasium. Und freue mich hier ein wenig über Resilienz und Spielen und Theaterspielen erzählen zu dürfen.
Ja, da freue ich mich auch drauf, weil ich habe einen kleinen Artikel von dir vorab schon gelesen. Die Folge hier erscheint im Februar und dann erscheint auch das aktuelle Magazin oder die aktuelle Ausgabe des Magazins Schule und Spiel. Und für die hast du einen Artikel beigesteuert, ein Plädoyer für Spielen in der Schule. Und an einer Stelle heißt es da, wow, die spielen. Was meinst du damit?
Also, um es einmal vorwegzunehmen, als Lehrerin nehme ich wahr, dass sich die Lebenswelt von jungen Menschen stark verändert hat. Familienstrukturen haben sich verändert, unsere Lebenswelt hat sich verändert, die Medien haben vieles verändert. Und das, was vielleicht früher selbstverständlich war, ist heute nicht mehr unbedingt so selbstverständlich. Junge Menschen kommen mit anderen Fähigkeiten in die Schule. Und wenn Kinder spielen, dann müssen sie im Hier und Jetzt sein. Sie müssen Regeln akzeptieren und tolerieren. Sie müssen sich einlassen. Sie müssen ein wenig Motivation mitbringen. Und ich finde, es ist schon ganz viel, was man da verlangt, was ursprünglich vielleicht früher anders selbstverständlich war. Und wenn Kinder das schaffen und das positiv gestalten können, finde ich, ist das eine große Leistung.
Und du hast es gerade in der Einleitung gesagt, du bist Lehrerin und Mutter. Von welcher Perspektive hast du gerade erzählt oder wie spielen die beiden Perspektiven in deine Wahrnehmung rein?
Also dadurch, dass ich Kinder habe, erlebe ich dieses Spannungsfeld heutzutage zwischen Berufstätigkeit und Elterndasein. Und das ist auch ein Bereich, der sich aus meiner Sicht für Jugendliche und für Kinder stark geändert hat und wo Kinder heutzutage viel mehr leisten müssen, was wir vielleicht manchmal vergessen. Als Eltern, finde ich persönlich, muss man präsent sein, anwesend sein, Zeit haben, Konflikte lösen können, ganz viele Dinge auf einmal. Nur wenn beide Eltern arbeiten und auch mit anderen Dingen beschäftigt sind, dann entsteht so ein Spannungsfeld zwischen Haushalt, Familie, Job, was die Eltern fordert, aber auch von den Kindern viel mehr Toleranz fordert. Und das prägt mich natürlich für meine Berufswelt und in meinem Familiendasein. Ich muss dazu sagen, dass ich persönlich mich dazu entschieden habe, wenig zu arbeiten. Ich bin privilegiert, ich kann das. Das ist nicht jedem gegeben und das tut mir leid, wenn Menschen in diesem Spannungsfeld stark leben müssen. Nur man sollte das beachten, dass Kinder und Jugendliche heutzutage anders groß werden, als wir das vielleicht noch erlebt haben oder erleben durften oder unsere Eltern. Und das ändert auch ihre Fähigkeiten an anderen Stellen. Und ich finde, das müsste mehr Beachtung finden im Erziehungsumfeld Schule.
Mhm. Kannst du das mal an einem Beispiel konkret machen, was du meinst, wo sich die Fähigkeiten aus deiner Beobachtung verändern?
Also zum Beispiel, wenn Kinder einen langen Alltag an Schule haben, müssen sie sich sehr stark regulieren können. Ich erlebe das an meinen Kindern, wenn die nach Hause kommen, dann entlädt sich öfter mal mittags Frustration. Und diese Frustration, die sparen sie sich auf, bis sie zu Hause sind und wissen, da ist jetzt jemand, dem kann ich das geben, dem kann ich diesen Matschball zuwerfen, ohne dass unsere Bindung darunter leidet. Und das, denke ich, zum Beispiel hat sich stark geändert, wenn Kinder ab einem sehr jungen Alter schon einen langen Alltag haben und sich sehr lange regulieren müssen, ohne sich frei bewegen zu können, weil sie in gruppendynamischen Prozessen oder in einer Erziehungssituation sind, in der sie sich vielleicht nicht immer frei fühlen können. Und das macht was mit jungen Menschen. Und da zum Beispiel sehe ich große Chancen in anderen Methoden als in den klassischen Unterrichtsmethoden im Spiel.
Das ist eine Beobachtung, die ich tatsächlich auch als Vater teilen kann, wo wir eine ganz ähnliche Situation als Familie erleben. Und du hast ja gerade die Brücke schon gebaut. Was sind das denn für Methoden, wo du vielleicht auch selbst schon das ausprobiert hast oder die Erfahrung gemacht hast, dass das hilft, oder helfen kann?
Also ursprünglich bin ich ja Theaterlehrerin und mir fällt auf, dass es jungen Menschen sehr schwer fällt, körperlich und emotional zu reagieren oder ins Spiel zu kommen. Sie sind oft sehr gelenkt und sehr bedacht, was sie tun und verlieren sich gar nicht so sehr. Das kenne ich aus meiner Sozialisation anders, dass man in einem geschützten Rahmen auch mal ausprobieren konnte. Heutzutage wird oft geguckt, was soll ich machen, wie kann ich es machen, wie entspreche ich und wie ist es richtig. Und in diesem Prozess muss man langfristig gut gucken, dass man gesund bleibt, emotional gesund bleibt. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe und nicht so gut mitarbeiten kann, dann hilft es mir nichts, wenn ich diese Kopfschmerzen ignoriere und 7-8 Stunden funktioniere und mein Akku dann am Ende des Tages leer ist. Und im Spiel spielen solche Dinge eine Rolle. Wie geht es mir überhaupt? Und auch in der Resilienz spielen solche Dinge eine Rolle. Wie geht es mir heute? Wie geht es den anderen? Was bringe ich heute mit? Was bringen die anderen mit? Und was können wir daraus gestalten? Was im klassischen Unterricht in der Form tendenziell nicht immer eine Rolle spielt.
Du hast ja gerade bei der Selbstvorstellung auch gesagt, du bist Theaterpädagogin, Theaterlehrerin. Das Fach ist darstellendes Spiel, da steckt Spiel drin. Und jetzt sprichst du von Spiel. Hier im Podcast reden wir meistens von Brettspielen, Kartenspielen, Computerspielen. Wenn du jetzt von Spiel sprichst, was meinst du damit?
Also ich gehe in erster Linie vom Theaterspiel aus, aber ich habe ja dann vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren eine Ausbildung im theaterpädagogischen Bereich gemacht zur Resilienztrainerin für Kinder. Und da waren es in erster Linie theaterpädagogische Spiele, die in diesem Projekt genutzt werden, um Kindern zum Beispiel Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Akzeptanz, Toleranz, das sind so 6 Bausteine, näher zu bringen. Ich komme jetzt aus einer Familie, in der sehr viele Brettspiele gespielt werden. Und nach habe ich dann Brettspiele in dieses Konzept für mich selber mit eingebaut. Theaterspielen ist für Leute, die da Lust drauf haben, was Tolles. Aber ich glaube, es holt nicht immer die breite Masse ab. Also jemand, der schüchtern ist oder jemand, der vielleicht in einer Gruppe erst noch seinen Platz finden muss, dem das nicht so leicht fällt, der öffnet sich auch nicht so schnell für ein theaterpädagogisches Spiel. Für Brettspiele kann man sich da deutlich leichter öffnen, weil sie einfach nicht so sehr das körperliche Spiel fordern. Und in dem Rahmen habe ich dann angefangen, mich mit Brettspielen an Schule zu beschäftigen. Mhm.
Magst du mal, du hast es gerade erwähnt, dass du ein Konzept hast dafür, wo du das, wenn ich es richtig verstanden habe, Theaterspiel auch mit dem analogen Spiel verbindest. Magst du ein bisschen erzählen, wie das Konzept aussieht? Und ich vermute, du setzt das in der Schule auch um, oder?
Ich habe das einmal umgesetzt an unserer Schule. Jetzt komme ich ja eher so aus dem, nicht so krisenerprobten Bereich hier. Also hier haben wir noch eine sehr nette Schülerschaft, wobei ich das schon merke, dass aus meiner Sicht Schüler das auch jetzt schon gut gebrauchen können. Ich habe es einmal bei uns umgesetzt. Ich setze es aber tatsächlich über die Theatergemeinde bei uns in Meppen, setze ich es um. Und es gibt halt 6 Bausteine. Ich kann ja einfach mal was zu einem Baustein sagen, wo ich was einsetze. Zum Beispiel beim Baustein Kontakte und Beziehungen. Da nutze ich zum Beispiel das kooperative Spiel Verflucht. Das ist ein Kartenspiel, wo man gegen Zombies spielt. Ein recht einfaches Spiel. Das ist natürlich immer gut, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die Leute, die dann kommen, auch so brettspielaffin sind. Und dann spielen die Kinder oder die Jugendlichen, je nachdem welches Alter es ist, gegen das Spiel. Das ist so ein, man zieht die Karten und sticht dann die Monster aus und hat gemeinsam 5 Siegel, die man verspielen kann. Und es ist richtig schön zu sehen, was ein kooperatives Spiel mit Kindern und Jugendlichen macht, die eher in einer Welt leben, in der es um Erfolg, um gute Noten geht. Und wenn die sich dann mit diesem Spiel auseinandersetzen, die fragen mich eigentlich jedes Mal, können wir das noch einmal spielen am Ende?
Und was glaubst du, was macht ihnen daran so viel Spaß, dass sie es nochmal spielen wollen? Ich habe das nämlich als nicht so ein gutes Spiel in Erinnerung tatsächlich, aber sehr spannend, dass du halt die Erfahrung machst, dass es bei vermutlich Kindern, Jugendlichen, die nicht so viel spielen, auch sehr gut ankommt.
Ich glaube, dass es erstmal schön ist, eine kommunikative Situation zu schaffen, in der junge Menschen miteinander etwas machen, ohne dass sie jetzt einem Erfolgsdruck ausgesetzt sind oder etwas von sich preisgeben müssen. Auch da habe ich das Gefühl, dass junge Menschen heutzutage dadurch, dass sie viel beschäftigt sind und dann auch noch die Medien nutzen, was Kommunikation angeht, manchmal mehr Schwierigkeiten haben, als wir das noch hatten. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel ihnen eine Möglichkeit gibt, ich kann jetzt gerade nicht so viel richtig und falsch machen und wir laufen alle in die gleiche Richtung und das ist ein sehr schönes Gefühl für sie. Und ich habe das Gefühl, dass das motivierend ist und sie stärkt an der Stelle.
Das war jetzt genau meine Frage. Das Thema ist ja, oder dein großes Thema ist ja das Theaterspiel und auch das Spielen von Spielen, machen wir einen ganz großen Spielbegriff auf, mit Resilienz zu verbinden. Und das ist für dich genau der Punkt. Ja, das, wir haben jetzt ein konkretes Beispiel, das Spiel Verflucht und die spielen das. Und dass sie da eben so eine Art, ja, man nennt das ja auch so einen magischen Zirkel. Man tritt da rein, es hat keine Konsequenzen, man macht das erstmal miteinander. Und man hat eben nicht Notendruck oder einen Leistungsdruck. Und das ist dann, wenn ich es richtig verstehe, aber korrigiere mich, wenn du das anders siehst, der Punkt, wo es zur Resilienzstärkung beiträgt.
Definitiv, definitiv. Weil wir heutzutage, wenn wir ehrlich sind, schon viel Druck auf unsere Kinder und Jugendlichen ausüben. Also man kann sich ja, das ist eine große Debatte mit dem ganzen Schulsystem. Nur, wenn man sich das anguckt, viele Eltern wollen gerne, dass ihr Kind zum Beispiel ans Gymnasium geht. Das ist aus meiner Sicht als Mutter verständlich. Man denkt, sie sollen alle Möglichkeiten, alle Chancen haben. Und auf der anderen Seite, wenn sie das nicht mitbringen, was ein Gymnasium fordert, dann scheitern sie ja. Und das ist etwas, womit junge Menschen erstmal zurechtkommen müssen. Dann haben wir den großen Bereich Sport. Ja, junge Menschen sollen sich bewegen. Wenn ich das so mir im Freizeitbereich bei meinen Kindern angucke, geht es da auch oft um Wettbewerb, sich auseinandersetzen und dann doch ums Gewinnen oder Verlieren. Es gibt wenig Raum, wo junge Menschen sich bewegen, wo sie sein dürfen und sich ausprobieren können. Und im Spiel, natürlich kann man im Spiel auch gewinnen, je nachdem, welches Spiel man sich aussucht. Nur man schafft so einen Raum, in dem man sich ausprobieren kann und wo die Konsequenzen, sage ich jetzt mal, fürs reale Leben nicht wichtig oder überlebenswichtig sind. Und dennoch ist man in einer Gemeinschaft, in der man gemeinsam etwas erlebt. Und das macht das Spiel, glaube ich, für junge Menschen zu etwas Besonderem oder zu einer besonderen Lebenssituation, in der sie lernen können.
Und in dem Punkt, den du gerade genannt hast, zuletzt würdest du auch die Ähnlichkeit oder Vergleichbarkeit von Theaterspiel und, sagen wir mal, Brett- und Kartenspielen sehen. Also das heißt ja beides Spiel, aber wenn man von außen drauf schaut, ist ja ein Theaterspiel was ganz anderes, als wenn man ein Brettspiel oder ein Kartenspiel spielt. Aber ist dieser letzte Punkt das, wo du sagen würdest, naja, da ist die Ähnlichkeit da, nämlich dieses gemeinsame Erlebnis in einem, sag mal, geschützten und auch ein bisschen abgetrennten Raum vom normalen Leben?
Also ich habe das Gefühl, beim Theaterspielen ist es intensiver. Mit meiner Theatertruppe, ich habe auch eine Theater-AG, mit der ich Aufführungen dann auch auf die Bühne bringe. Und wir spielen tatsächlich, wenn wir uns so treffen, auch. Also dann spiele ich mit den Brettspielern eher so Sachen wie Dixit oder Tabu oder Activity, so Klassiker. Wir haben auch schon LOL untereinander gespielt. Und das Theaterspiel, wenn man Richtung Bühne denkt und jetzt nicht mehr im Theater spielen, dass man so Aufwärmübungen macht oder kurze Sachen, dann würde ich es tatsächlich als etwas intensiver bezeichnen, weil man sich aufeinander verlassen muss und verlassen möchte und weil man eigentlich die Regeln der Kommunikation schon sehr gut beherrschen muss, weil man sich in jemand anders einfühlt, den man dann am Ende auf der Bühne quasi ein Stück verkauft. Und je besser ich ihn verkaufe, desto schöner ist diese Als-ob-Realität, die ich das schaffe für die anderen. Aber wer vergleicht, verliert. Ich finde, dass beim Theaterspielen, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist es so, dass einige Schüler Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, wo bin da ich und wo fange ich an, wo höre ich auf und was will ich von mir preisgeben. Und das fordert das Brettspiel von jungen Menschen in der Form nicht. das fordern so Aufwärmspiele. Ich nutze ja bei diesem Konzept auch Aufwärmspiele und Theaterübungen auch nicht so sehr. Wenn ich mir zum Beispiel diesen Baustein angucke mit den Kontakten und den Beziehungen, da starten wir mit so einer ganz einfachen Übung, die heißt Wusch. Da gebe ich, das ist wie ein Ballspiel ohne Ball, was ich dann mit Gesten weitergebe. Das ist ein ganz einfaches Spiel, wenn man das googelt, findet das jeder. Und es ist trotzdem so, in dem Moment, wo ich dann in die Knie gehe und einen Wusch weitergebe, fällt es einigen Schülern schon schwer, wie sehe ich jetzt aus, was denken die anderen über mich. Und das ist beim Brettspiel aus meiner Sicht ein wenig anders. Da habe ich diese, wenn man es möchte, Angriffsfläche, habe ich da nicht.
Außer in ganz seltenen Fällen, du hast das eben genannt, Activity, wo man Pantomime machen muss. Das habe genau. Ich als Jugendlicher auch gehasst. Das war tatsächlich auch nicht mein Ding, ich kann das voll nachvollziehen. Aber das hat man bei Brettspielen tatsächlich seltener, dass halt der Körpereinsatz dazukommt. Und das hast du ja gerade beschrieben, es ist für gerade Jugendliche in der Pubertät natürlich schwierig, das vor anderen zu machen. Ja, eine tolle Möglichkeit für alle, die das machen. Also wir haben ja auch Theater-AGen an der Schule, neu. Und die finden ganz tollen Anklang. Und genau, die Schülerinnen und Schüler, die da drin sind, für die ist das eine wahnsinnige Bereicherung. Aber wie du sagst, ist halt nicht für jeden was. Insofern, wenn ich dich richtig verstehe, ist quasi die Hemmschwelle oder die Herausforderung, mitzumachen, einzusteigen bei Brett- und Kartenspielen normalerweise etwas geringer. Und durch den Körpereinsatz beim Theaterspiel, ja, für einige halt schwieriger oder auch vielleicht eine Blockade, wo man sagt, das möchte ich jetzt nicht machen vor den anderen.
Genau.
Ich habe tatsächlich das Thema, und deshalb fand ich es so spannend und freue mich, dass du da bist, das Thema Resilienz und Spielen bisher wenig zusammen gedacht und zusammengebracht. Und ich habe zur Vorbereitung noch mal ein wenig geschaut, was denn Resilienz eigentlich alles umfasst. Und du hast schon einen Aspekt herausgegriffen, also mehrere Aspekte genannt. Die soziale Kompetenz, also die Beziehung zu anderen Menschen, das Stärken durch das gemeinsame Erlebnis, das ohne Leistungsdruck erfolgt. Ich habe mal bei der UNESCO geschaut und da ist ein wesentlicher Punkt auch der Umgang mit Unsicherheit und Risiken. Ist das ein Bereich, den du auch förderst in deinem Konzept? Und wenn ja, wie?
Ich weiß nicht, ob ich es als Unsicherheiten und Risiken bezeichnen soll. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu weit weg. Ein Baustein, also ich nenne mal einfach die Bausteine, die habe ich übernommen aus dieser, ich habe ja eine Schulung mitgemacht und da gab es den Baustein Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, den Baustein Selbstfürsorge und Fürsorge, Optimismus, Akzeptanz und Toleranz, das geht ein wenig in die Richtung und Lösungsorientierung und Kreativität und Kontakte und Beziehungen. Bei der Lösungsorientierung und Kreativität, da geht es ja darum, dass ich zum Beispiel mich einer Situation stelle, in der ich etwas kreieren soll, was aber auch scheitern darf. Und vielleicht trifft es das ein wenig. Also im schulischen Kontext ist es ja leider so, dass wir noch viel über Fehler markieren und Fehler benennen und dann im Zweifel noch berichtigen arbeiten. Es gibt aber nicht so diese Fähigkeit zu sagen, ja, das ist jetzt ein Fehler, den finde ich aber gar nicht so schlimm. Und an der Stelle habe ich auch ein Spiel eingebaut, wenn man es dann als wirklicher Brettspielfreund noch als Spiel bezeichnen möchte, dann nutze ich Story Cubes. In dem ursprünglichen Konzept erzählen die Kinder sich Wort für Wort Geschichten. Das ist wieder für Theaterbegeisterte etwas, die haben da Spaß dran. Und wenn man keine Angst hat, das falsche Wort zu nennen oder auf einmal ein Adjektiv da einzubauen, wo eigentlich ein Verb hätte folgen müssen, dann bin ich ja schon so weit, dass ich sage, auch Scheitern ist für mich eine Option. Und da ist mir aufgefallen, wenn Schüler nicht so viel Fähigkeiten an der Stelle schon haben, fällt es ihnen schwer. Sie fragen sich eher, was kann ich machen, damit ich es richtig mache, als dass sie sich darauf einlassen, einfach in diesem Moment zu reagieren. Und mit den Story Cubes funktioniert das besser. Da habe ich ja, das sind ja so Würfel mit Symbolen. Und wenn ich die Würfel, ich sage dann auch immer, wenn ihr ein Symbol nicht einbauen könnt in eine Geschichte, dann lasst ihr das einfach weg. Dann erzählen sie eine Situation zu diesen Würfeln. Und vielleicht kann man das daran so ein wenig verstehen, was man da an der Stelle mitnehmen kann aus so einem Resilienzprojekt, dass man überhaupt für sich akzeptiert, oh, ich bin vor einer Situation, der fühle ich mich vielleicht gar nicht so direkt gewachsen, aber ich kann sie vielleicht links herum oder rechts herum starten und mache vielleicht auch den einen oder anderen Fehler auf dem Weg, aber komme dann an ein Ziel, was dann vielleicht 70% von dem entspricht, was man von mir erwartet, aber ich bin den Weg gegangen und bin auch stolz auf meine 70%.
Ja, und vielleicht auch ein Unterschied zu dem, was du oft in Schule hast. Du hast nicht die fertige Lösung vorgegeben und auch nicht den Weg vorgegeben, sondern du bietest eine offene Herausforderung, wo es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Und diese Offenheit bedingt ja auch eine andere Art von Lernen, als sie ganz oft noch in Schule gemacht wird.
Ja, absolut, absolut. Das Scheitern ist, ich habe jetzt auch neu beim letzten Mal, immer wenn mir was einfällt, es ist dann zwar kein, ich weiß nicht, ob man es als Spiel benennen möchte, ich benenne es doch als Spiel, dann habe ich einfach gedacht, wir nehmen Zungenbrecher, so klassische Zungenbrecher, und wir lesen die vor und jedes Mal, wenn einer scheitert, dann feiern wir das. Dass wir uns darüber freuen, dass etwas schiefgelaufen ist, weil das fürs Leben, es werden immer mal Dinge schief laufen und man muss sich darüber sicherlich nicht immer freuen, nur wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ändere ich daran nichts. Ich kann für die Zukunft gucken, ach, hätte ich woanders anders abbiegen können, nur das Scheitern in dem Moment darf mich nicht zu lange verkraulen und vergrämen, und tatsächlich aus meiner Sicht ist Scheitern, wenn man kreativ arbeiten möchte, wirklich sogar etwas Wichtiges. Da werden dann aus Fehlern Helfer, aus dem Wort Fehler kann man das Wort Helfer stricken. Und aus meiner Erfahrung mit all dem, was ich gemacht habe an Kreativen, an Schule, Scheitern, ohne Scheitern gibt es kein gutes Projekt. Es gibt keinen schönen Weg ohne Irrwege. Und das ist ganz wichtig, dass diese Perspektive jungen Menschen ans Herz gelegt wird und dass sie da wirklich erkennen können, man kann einen Gewinn aus einer schlechten Situation ziehen.
Hm. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie du das vorhin noch beschrieben hast, für das Theaterspiel, dass sich darauf einlassen oder auch, dass sich trauen eben auch eventuell nicht erfolgreich zu sein, aber nur wenn man sich traut, kann man was erreichen. So, das ist ein bisschen die Idee dahinter, oder?
Ja, das stimmt. Und aber auch das, beim kreativen Denken ist es immer so, dass man nur durch Anstöße, und die Anstöße sind eben die Irrwege, sich auch entwickelt. Es ist nicht kein erfolgreicher Weg im Sinne von Vokabeln lernen. Ich lerne jetzt 5 Stück, dann nochmal 5 Stück und dann schaffe ich das. Sondern mein Ausprobieren ist manchmal auch zum Scheitern verurteilt. Wenn ich irgendeine Perspektive zum Beispiel filmen möchte, wenn ich filmisch arbeite und das aber mit dem Licht nicht klappt und ich da keinen Strom habe und mit meinen LED-Leuchtern, mit Akkuleuchtern nicht funktioniert, dann wird das nicht funktionieren. Aber dann entweder kriege ich andere Bilder, die vielleicht anders schön sind, oder ich muss einen neuen Ort wählen. Und am Ende bin ich vielleicht mit meinem Produkt noch zufriedener, als ich das gewesen wäre, wenn alles am ursprünglichen Ort geklappt hätte.
Das klingt für mich tatsächlich danach, als wäre so ein bisschen ein Gegenkonzept zu der Idee der Selbstoptimierung, ne? Dass man alles immer so plant, dass es dann perfekt läuft. Ist ja nicht verkehrt zu planen, aber dass man sich halt in, wie du das gerade beschrieben hast, in offene Prozesse begibt und da auch flexibel auf Situationen reagieren kann. Und das ist eine Anlage, die Spiele an für sich halt bieten, ne? Sowas zu lernen, weil sie eben normalerweise offen im Ausgang sind. In der vorangehenden Folge hatten wir ein Gespräch mit Stefan Köhler und der unterscheidet sehr stark zwischen Puzzle und Spiel. Also das Puzzle, wie man das klassisch kennt, ne, hast du eine fertige Lösung am Ende und legst halt die Puzzleteile dann entsprechend hin und überträgt das eben ausgehend von Literatur, die man in der letzten Sendung nochmal nachlesen kann, auf andere Arten, die wir auch als Spiel bezeichnen, wie Escape Games, aber da steht die Lösung eben auch schon fest. Und ein gutes Spiel macht es eigentlich aus, dass es offen ist, sowohl im Verlauf wie auch im Ergebnis. Und genau die Erfahrungen ermöglicht, die du gerade beschrieben hast, nämlich flexibel zu reagieren auf unterschiedliche Situationen, die im Spiel auftreten. Aber wenn man das im Spiel lernt, dann auch den Transfer leisten kann im realen Leben, wie du gerade gesagt hast, und hat dann Belichtungs- oder Beleuchtungsproblem. Und man ist dann nicht gefangen in der Situation, sondern weiß eben, dass man da lösungsorientiert mit umgehen kann und Alternativen sucht.
Genau, dass man sich selber als, man bezeichnet das dann ja als selbstwirksam wahrnimmt. Und im Grunde nehme ich mich ja in der ganzen Situation des Spiels als selbstwirksam wahr, weil Menschen auf mich reagieren und ich Bausteine setzen kann, die dann zu einer Situation führen, die ich mir gewünscht habe, vielleicht auch mal nicht. Dann muss ich wieder mit Frustration umgehen und das trifft absolut zu.
Du hast beschrieben, dass du das in der Theatergemeinde durchführst, dass du eine Theater-AG an der Schule hast. Aber nach allem, was du erzählst, klingt das für mich danach, als müsste das in den Kern von Schule rein und nicht in den zusätzlichen freiwilligen Bereich. Siehst du da Möglichkeiten, das ja wirklich in den Unterricht oder in die Strukturen von Schule so zu verankern, dass es eben nicht für eine kleine Gruppe freiwillig zusätzlich angeboten wird?
Ja, ich habe eine 9. Klasse in der Klassenleitung und unterrichte in der Klasse Deutsch. Und ich habe tatsächlich einen Schrank in der Klasse etabliert mit einfachen Spielen. Und meine Erfahrung ist, dass ich dadurch nicht Unterrichtszeit verliere, sondern die Schüler mit einer großen Motivation im Unterricht präsent sind und wir dadurch Zeit gewinnen. Und die Zeit nutzen wir, um eine schöne Gruppendynamik zu haben, um schöne Momente für uns zu schaffen, um junge Menschen da stark zu machen, wo vielleicht der Rahmen in Familie nicht mehr immer gegeben ist. Durch schöne Momente, Kommunikation, ja.
Magst du uns mal einen Blick in deinen Schrank gewähren? Was hast du denn da so drin?
Also angefangen bin ich tatsächlich auch mit ein paar Theaterübungen. Also einfach so Aufwärmspielen und so ein bisschen Gehirnjogging. Wir haben bei uns so ein 90-Minuten-Unterrichtskonzept. Und wenn ich mir junge Menschen angucke, die Aufnahmefähigkeit eines jungen Menschen endet ja manchmal bei dem TikTok-Algorithmus. Und durch ein Theaterspiel so ganz einfache Übungen, Präsenzübungen, Wurfübungen, sowas wie Wusch, schaffe ich es dann, dass die Schüler wieder wach werden. Damit sind wir angefangen. Und dann habe ich gesagt, wir können uns auch ein paar Spiele in den Schrank packen. Wir haben zum Beispiel Auf die Nüsse, so ein ganz einfaches Würfelspiel. Und bei dem Würfelspiel würfel ich die ganze Zeit Nüsse. Wir spielen da zum Beispiel zu dritt. Und die anderen haben erstmal keine Funktion. Wenn ich aber nur Nüsse würfel, dann würfel ich auf die Nüsse. Dann kann ich ganz schnell Nüsse würfeln und die anderen würfeln währenddessen Hunde. Wenn die Hunde würfeln, dann sind alle meine Nüsse weg. Das ist zum Beispiel ein total schönes Spiel, was aktiviert ganz schnell, weil es eben schnelllebig ist. Alle haben einen Würfel. Selbst wenn ich dran bin, wenn ich jetzt die Nüsse würfel, haben die anderen Schüler ja ihren Hundwürfel. Es findet eine hohe Aktivierung der Schüler statt. Und sie lernen gleichzeitig noch mit einer Frustration umzugehen. Also ich finde, das sind Lernziele, die jetzt vielleicht nicht im ersten Moment dem Deutschunterricht entspringen. Aber wenn ich den Deutschunterricht so ein bisschen humanistisch denke, dann wieder doch, weil ich den Menschen ganzheitlich betrachte. Das heißt, wenn ich merke, meine Schüler sind überhaupt ein bisschen müde, haben vielleicht vorher eine Mathearbeit geschrieben und denken jetzt die ganze Zeit an die Mathearbeit, dann kann ich mit so einem ganz einfachen Spiel sie wieder ins Hier und Jetzt holen, ihnen einen schönen Moment schaffen und von da ausgehend können wir wieder aktiv Deutschunterricht betreiben.
Das klingt für mich total nachvollziehbar. Und Unterricht oder Schule ist ja auch nie nur Fachunterricht. Das steht ja auch in den entsprechenden Regularien drin. Ne? Schule ist persönlichkeitsbildend und eben nie nur fokussiert auf den sogenannten Stoff. Aber weil es mir so plausibel erscheint, auch mal die Frage an dich, was denkst du, warum machen das nicht mehr Kolleginnen und Kollegen? Also liegt doch auf der Hand, oder?
Also meine Erfahrung ist im schulischen Kontext, das, was du selber als sinnhaft empfindest, kannst du gut vermitteln. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist soziales Lernen, was aus meiner Sicht in Schulen kommen wird, weil es an anderer Stelle eben fehlt. Das ist wird elementar an Schule und wird auch elementar für unsere Gesellschaft, für Demokratiebildung. Wir müssen jungen Menschen beibringen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass es wertvoll ist, engagiert und aufmerksam zu sein. Nur das wird, glaube ich, hier bei mir in meinem Umfeld nicht mehr passieren, in der Zeit, in der ich Lehrer bin, weil ich einfach aus so einer ländlichen Region komme. Ich glaube, in großen Städten wird das schneller kommen, dass Lehrer auf solche Ideen kommen, sowas zu nutzen, um den Unterricht vielleicht motivierender zu gestalten und auch um Fähigkeiten zu schulen, die für den Unterricht wichtig sind. Also sowas wie eine Aufnahmefähigkeit eines jungen Menschen, die ist elementar für sein Lernen. Es ist natürlich wünschenswert, wenn sie kommen und alle 45 oder 90 Minuten gerne lernen möchten, nur das entspricht nicht mehr der gesellschaftlichen Realität. Und wenn ich dieses soziale Lernen anleite, dann hört sich das sehr einfach an. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, es kostet selber viel Kraft in dem Moment. Ich als Lehrkraft muss präsent sein, ich muss positiv sein und ich muss das wollen. Und das muss man mitbringen, wenn man das so versteht.
Ja, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt, das klingt total gut, ich möchte meine Schülerinnen und Schüler gerne stark machen und ich möchte dazu gerne Spiele nutzen. Und hast du Tipps, wie man quasi anfangen kann? Was wäre so ein erster Schritt, der vielleicht nicht so viel Kraft kostet, wo man auch selbst als Lehrkraft erstmal auch eine gute Erfahrung sammeln kann, um motiviert zu sein, dann den Weg weiterzugehen? Was wäre ein möglicher erster Schritt aus deiner Sicht?
Also man muss am Anfang eben selber auch bereit sein, Scheitern in Kauf zu nehmen und es wird wuselig. Und das darf man nicht als Hürde empfinden, sondern das ist der Prozess. Und ich würde mit einfachen Spielen starten, sowas eben wie auf die Nüsse, was nicht in zu großen Gruppen gespielt wird. Wenn die Gruppen groß werden, dann ist doch der Reiz wieder da, sich auch privaten Themen zu widmen. Und ich würde empfehlen, ein Spiel auch zu nehmen, das ich selber gerne spiele. Wenn ich selber gerne zum Beispiel auf die Nüsse spiele, ich selber gerne, dann wird der Funke auch überspringen. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich die Schüler aufteile. Die werden immer wieder in neue Gruppen gepackt. Und ich muss dazu sagen, ich spreche jetzt nicht von einer Luxusgruppe, irgendwie 20, 25 Schüler, sondern in der Klasse, in der ich unterrichte, sind 31 Schüler. Das heißt, die sind an sich schon, die bringen viel Energie mit. Die sind in der Pubertät, 9. Klasse. Und wenn man sich aber so diese einfachen Sachen, dass man eben ein einfaches Spiel auswählt, ein Spiel, was man selber gerne spielt, dann lassen sich die Schüler auch gerne mitnehmen. Schüler spielen von sich aus sehr gerne.
Das nehme ich mal als Aufmunterung und Aufforderung an alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Genau, wenn Schüler gerne spielen, dann kann man ihnen auch entsprechende Angebote machen. Und du hast vollkommen recht, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es wird erstmal laut und wuselig und das muss man auch für einen Moment aushalten können und dann nochmal drüber nachdenken, wie man das Classroom-Management vielleicht nochmal so anpassen kann, dass es nicht ganz so laut wird. Aber das gehört halt dazu und es gibt auch Spiele, die fördern Lautstärke. Das ist nicht immer schlimm, weil, wie du das beschrieben hast, den ganzen Tag sitzen und still sein, ist nicht der normale Modus eines Jugendlichen.
Genau.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und den Einblick in deine Arbeit, Ellen. Zum Abschluss noch die Frage, wenn du nochmal an das Gespräch zurückdenkst, was wir geführt haben, gibt es noch einen Punkt, der dir wichtig ist, den wir bisher noch nicht aufgegriffen haben?
Ich könnte noch viel erzählen, aber jetzt ein Punkt,
gerne,
fällt mir so keiner ein, nein.
Aber wenn du dir ganz viele Sachen noch einfallen, was wäre das noch? Vielleicht können wir noch eine Nachfolge, zweites Gespräch machen, wenn es jetzt zu viel ist. Aber wenn dir was einfällt, was sind noch Punkte, die dir wichtig wären? Können ja mehrere sein.
Also grundsätzlich ist mir einfach wichtig, ich möchte immer das, was ich mit jungen Menschen mache, möchte ich selber als sinnhaft empfinden. Und ich glaube, dass wenn man junge Menschen begleiten möchte, langfristig muss man umdenken und wir dürfen diese Aspekte Persönlichkeitsbildung, soziales Lernen und sie stark machen fürs Leben, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und da sehe ich ganz viele Chancen für das Spiel, ob es Theaterspiel ist, Brettspiel ist, ob es so Energizer sind. Das sind Situationen, die schöne Momente schaffen und wir lernen ganz nebenbei. Wir lernen uns zu regulieren, wir lernen miteinander zu sein, wir lernen, dass Gemeinschaft etwas Tolles ist. Und das würde ich mir an Schule tatsächlich viel mehr und ganz schnell wünschen.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ellen.
Dankeschön.
Hier in der Sendung machen wir immer so eine Brettspielschachtel und nehmen den Deckel und machen den Deckel drauf. Können wir den Deckel drauf machen?
Ja, den können wir drauf machen.
Sehr schön. Dann Deckel drauf, herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.
Dankeschön.